Hier ist wieder der Podcast von Erik Wischniewski mit der Folge Nummer 3 zum Thema Sternenhimmel im Herbst. Das ist nun gar nicht so einfach. Der Herbst ist 3 Monate lang. Da bewegen sich die Sterne zur selben Uhrzeit betrachtet um 90 Grad, um ein Viertel des Kreises weiter. Das heißt also, was um eine bestimmte Uhrzeit am 1. Oktober, sagen wir mal, im Süden genau steht, würde 3 Monate später dann genau im Westen stehen. Und wenn ich jetzt über die Sterne im Westen etwas erzählen möchte, ja, welchen Monat nehme ich, welche Uhrzeit nehme ich? Und da gibt es ja auch noch die zweite Nachthälfte, da sieht es noch wieder ganz anders aus. Also ich spreche jetzt mal, wenn ich vom Herbst spreche, vom November, denke so gedanklich an Mitte November und dann so moderate Abendzeit 21 Uhr. Ja, also Tagesschau ist vorbei, im Fernsehen gibt es nichts weiter Interessantes und Sie gehen dann mal raus und schauen zum Himmel. So, was haben wir dann? Dann schauen wir mal erstmal in Richtung Westen. Das ist also da, wo die Sonne vor ein, zwei Stunden dann untergegangen ist oder auch 3, 4, je nachdem, wann Sie schauen. Und dort ist also Westen, wo die Sonne untergeht. Und da sehen wir die Sterne und Sternbilder, die wir in den letzten Monaten mehr im Süden gesehen haben, beziehungsweise sogar im Osten anfangs. Das sind also Sternbilder, die wir bis jetzt die letzten Monate gut sehen konnten und jetzt noch die letzte Chance haben, sie noch wahrzunehmen. Und da dominiert ganz, ganz stark das sogenannte Sommerdreieck. Ja, das große Sommerdreieck, bestehend aus den 3 Hauptsternen Deneb im Schwan, Vega in der Leier und Altair im Adler. Diese 3 Sterne dominieren im Westen. Besonderes gibt es, ja, da gibt es eine ganze Menge Besonderes zu sehen, denn in diesen Sternbildern befinden sich viele interessante Objekte. Nehmen wir mal ein paar einfache raus, die man, im Wesentlichen wohl nur im Fernrohr vernünftig sehen kann oder natürlich fotografieren kann. Da gibt es zum Beispiel den Hantelnebel, ein Gasnebel M27, M für den Messier-Katalog, im Fuchs oder Füchschen. Das ist ein ganz kleines Sternbild über dem Sternbild Pfeil und das ist auch wieder ein ganz kleines Sternbild und das befindet sich über Altair. Also wenn wir Altair, den untersten Stern des Sommerdreiecks, nehmen, dann haben wir links davon den Delfin. Ich sage da immer, das ist ein Sternbild, das sieht aus wie ein Salino am Stiel. Und dann darüber ist eben das Sternbild Pfeil. Und da ist auch noch ein offener Sternhaufen, ist kein Kugelsternhaufen. Ist doch ein Kugelsternhaufen, M71, aber das ist ein ganz lockerer und wird eben auch manchmal als offener Sternhaufen und betrachtet. Es ist irgendwie so ein Übergang. Und und dann haben wir ein Stückchen drüber eben das Füchschen, den Fuchs, Vulpecula. Und da ist M27, der Hantelnebel, und den sieht man nun wirklich im Fernrohr, im kleinen Fernrohr bereits, sehr schön. Und man kann auch eine Spiegelreflexkamera nehmen und einfach mal ans Fernrohr dran backen. Da genügt also schon bei ISO, 800, also so eine ganz normale durchschnittliche ISO-Zahl, einfach mal 10 Sekunden aufnehmen, dann sieht man bereits, dass da was ist. Dann stellt man vielleicht die ISO-Zahl nach oben oder nimmt 30 Sekunden auf. Und dann ist ja schon erkennbar. Natürlich richtig tollen Bilder, da macht man dann 100 Bilder noch mehr und addiert die. Ja, im Sternbild Leier, bei der Vega, da gibt es noch den Ringnebel, ja, M57, ein schöner kleiner Ringnebel, der ist ein bisschen kleiner als M27, ein bisschen dunkler auch. Und da muss man dann schon ein bisschen länger belichten, ist aber auch relativ einfach Celluloid, wollte ich gerade sagen, hat man früher gesagt, ja, zu bannen, also jetzt auf den Digitalsensor zu bekommen. Ne? Stempel Deneb, da geht ja überhaupt Stempel Schwan, da geht ja überhaupt die ganze Milchstraße durch und da haben wir schöne Gasnebel, Nordamerika-Nebel zum Beispiel in der Nähe von Deneb. Da muss man aber schon fotografieren, der ist sehr HL-verlastig, also sehr rot. Es gibt aber noch einen schönen Doppelstern, das ist Albireo, Beta-Cygni, also der zweithellste Stern, der nennt sich dann ja meistens Beta, im Sternbild Schwan-Cygnus, also Beta-Cygni. Und das ist, wo ist der? Wenn ich von Altair nach Vega die Verbindungslinie nehme, ziemlich genau in der Mitte und dann ein ganz kleines Stückchen in Richtung, also nach links in Richtung Deneb, da ist dann der zweithellste Stern, dieses, ja, es ist ja auch so eine Art Kreuz des Nordens, der Schwan, und das ist ein sehr schöner Stern, der mit zwei verschiedenen Farben, einer ist also gelb, und der andere ist so grünlich, leicht bläulich vielleicht. Und das ist auf jeden Fall ein lohnendes Objekt. Dann gibt es aber auch noch im Delfin, ich sprach vorhin den Delfin, diesen Salino mit Stiel an. Nicht an der Stielseite, sondern an der anderen Seite, die Ecke, da ist der Stern Gamma, der dritthellste also. Und das ist ein ähnlicher Stern. Die sind etwas enger zusammen als beim Albireo, aber der hat auch so gelb mit blau-grün kombiniert. Das ist also so im Fernrohr mal ganz nett anzuschauen, weil man das ja auch relativ leicht sieht. Ja, was haben wir dann? Das war also der Westen. Im Süden jetzt im Moment, ja, das ist hoch am Himmel steht da der Pegasus. Das ist ja, man sagt auch manchmal das Herbstviereck oder Herbstviereck oder Pegasusquadrat. Das ist also, ja, diese ganze Kombination, daneben an ist noch Andromeda. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem großen Wagen, ja. Da ist ja auch so ein Wagen und dann hat man da ja die Deichsel, die ja dann so ein bisschen nach unten gekrümmt ist. Beim Kleinwagen, ich komme nachher nochmal kurz drauf, ist sie etwas nach oben gekrümmt. Und so ist es auch hier, wenn man Andromeda als Deichsel sieht, ist das die Deichsel des Pegasus-Wagens leicht nach oben gekrümmt. Also wir haben beim Pegasus hoch am Himmel so ein Viereck, fast Quadrat, nicht ganz. Und dann kommen eben ähnlich wie beim großen Wagen links daneben dann man kann sagen, erst kommt der Stern Delta, das ist also halt nicht der allerhellste, aber der vierthellste dann. Und Beta, das ist Mirach im Sternbild Andromeda und noch zum Schluss Gamma, der dritthellste. Also es sind schon die hellsten Sterne. Und, aber den Delta, der ist etwas schwächer, den sieht man erst beim zweiten Blick dann. So, und wenn ich jetzt also von dieser Ecke, von diesem Eckstern Syrah, des Pegasus Vierecks, ja, ich sage jetzt ganz bewusst mal Pegasus Viereck oder Pegasus Quadrat, in Richtung, also nach links gehe, dann habe ich da zwei Sterne, Mirach und Almach. Und wenn ich von diesem mittleren Mirach in die Nebenstraße abbiege, die geht dann meistens nach oben, kommen da zwei schwächere Sterne und dann kommt der Andromeda-Nebel. Die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die sogar noch ein ganz klein bisschen, das ist eine Frechheit, ne? größer ist als die Milchstraße. Ich weiß gar nicht, hat die uns gefragt, ob sie es darf. Wir wollen doch die Größten sein. Naja, wir sind eben nicht die Größten im Weltall. Es gibt Größeres. Und schon gleich in der Nachbarschaft, die Andromeda-Galaxie ist halt ein bisschen größer als die Milchstraße. Geht also beim Mirach, bei diesem mittleren Stern, dieser, ja, ich sag mal Pegasus-Deichsel, ist aber das Stern mit Andromeda, geht der nach oben weg. So, jetzt ist es aber noch eine Besonderheit bei diesem Pegasus. Früher hat man natürlich, selbstverständlich, vor Jahrhunderten gesagt, ja, dieses Viereck, dominant, Pegasus. Die Sterne heißen Alpha, Beta, Gamma und Delta und der Stern Sira, der da also in der Ecke zum Andromeda hingeht, also quasi die Tür zum Andromeda ist oder der Anschlussbolzen, der Deichsel, wenn man so will, dann der hieß Delta. Das war Delta Pegasi. Und dann kam 1930 die IAU, die Internationale Astronomische Union, auf die Idee, die Sternbilder doch mal in klar definierte Felder einzuteilen, also den Himmel in klar definierte Felder von Sternbildern einzuteilen. Das waren dann, beschlossen wurde das schon 1922, aber dann wurde... Also 22 fing man an, 88 Sternbilder zu definieren. 28 hat man dann feste, geradlinige Grenzen festgelegt und etwas später, ungefähr um 1930 herum, waren sie dann letztendlich wirklich eingeführt. Und da lag dieser Stern Sira von diesem Pegasus-Viereck nun gerade eben so daneben im Sternbild Andromeda. Und so wurde aus Delta Pegasi plötzlich Alpha Andromeda. Und dieses Viereck, dieses Pegasus-Viereck hat also zwei Alpha-Sterne einander schräg gegenüber. Den Markab, der wirklich zum Pegasus gehört, und der Sira, der jetzt zur Andromeda gehört. Ja, das ist also da so eine kleine Besonderheit. Übrigens ist auch Gamma Andromeda, also der am Ende dieser Pegasus-Deichsel, wie ich das mal in Anführungsstrichen bitte, ja, das ist kein offizieller Name, habe ich mal eben so erfunden, befindet. Dieser Almach Gamma Andromeda ist auch ein schöner Doppelstern, orange und bläulich. Bläulich-grüne Komponenten kann man auch im Fernrohr, im kleinen Fernrohr schon gut sehen. Ne? Ja, so, das war also mal in Richtung Süden. Sonst gibt es auch noch eine ganze Menge Sternbilder, wie den Walfisch mit dem Stern Mira, den man ja fast nie sieht, nur wenn er gerade mal besonders hell ist. Oder das Sternbild Fische, Wassermann. Ja, das sind alles so etwas schwächere Sterne, die nicht so ganz besonders auffallen. Aber gehen wir weiter nach Osten, ne? Und wie sieht das im Osten aus? Im Osten ist, ja, da geht so allmählich das Sternbild Orion auf. Aber wie wir alle wissen, Orion zählt zu den Wintersternbildern. Und ich spreche ja jetzt über die Herbststernbilder. Über dem Orion im Osten befindet sich jetzt das Sternbild Stier. Dieses Sternbild ist schon da. Ja? Es ist zwar noch im Osten, es ist eigentlich auch ein Wintersternbild, weil es eben im Winter dann schön im Süden hoch am Himmel steht. Aber wir können den Stier auch jetzt schon, der sich ja neben dem Fuhrmann befindet, schön beobachten. Und im Sternbild Stier fallen vor allen Dingen zwei Objekte auf. Einmal der helle rötliche Stern Aldebaran, der in den Hyaden sich befindet. Und die Hyaden ist ein relativ großer, lockerer Sternhaufen, ja, oder Sternassoziation, die eine V-Form besitzt. Also das sind fünf Sterne, die Aldebaran ist dann der eine davon, die ein V bilden, und jetzt im Osten liegt dieses V waagerecht. Und darüber befindet sich dann ein zweiter Sternhaufen, ein richtiger Sternhaufen, nämlich die Plejaden, das Siebengestirn M45. So, das sind doch mal schöne Aussichten. Jetzt überlege ich gerade mal, was hätten wir denn da noch eventuell Interessantes? So, ja, Capella im Fuhrmann fällt vor allen Dingen auf der sehr, sehr helle Stern Capella. Und es gibt dann auch noch, es gibt nicht nur Capella, es gibt dann auch noch, Epsilon Auriga, richtig, genau. Der Fuhrmann heißt Auriga, Capella ist der hellste Stern Alpha Auriga und daneben gibt es Epsilon Auriga. Das ist ein Doppelstern, die sich gegenseitig bedecken, aber sehr, sehr selten, nämlich nur alle 27 Jahre. Das war vor etlichen Jahren der Fall, wir müssen also noch lange Geduld haben. Im Sternbild Fuhrmann befinden sich auch noch drei offene Sternhaufen, M36, 37 und 38, die man sogar im Fernglas schon gut sehen kann. Immer natürlich Dunkelheit vorausgesetzt, ne? Das ist ja wohl klar. Und auch, dass unser Auge ein bisschen an die Dunkelheit sich gewöhnt hat, nicht direkt aus dem hellen sonst was Zimmer kommen, aus der Bude und dann raus auf die Terrasse und vielleicht noch durch über die Straßenlaterne hinweg da sich das anschauen, da sieht man wirklich nicht viel. Es muss also schon dunkel sein, das Auge muss sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Man sagt immer, so eine halbe Stunde braucht das Auge, aber selbstverständlich, so viel Geduld hat man nicht immer, da will man schon vorher schauen, ne? Und da, also 5 bis 10 Minuten, da merkt man schon deutlich, dass man sich, dass man wesentlich mehr sieht, ne? Also das würde dann notfalls auch schon reichen. So, den Andromeda-Nebel übrigens, den ich vorhin erwähnt habe, den kann man natürlich im Fernglas auch hervorragend sehen, ne? Das ist ja klar, es ist eine sehr, sehr helle Galaxie. So, das ist also im Osten, ja, und alles andere im Osten, Orion und auch die Zwillinge, das geht dann erst auf. Hoch im Osten, fast schon in Richtung Zenit, befinden sich noch zwei andere, ja, insgesamt sogar drei, aber ich lasse mal den Cepheus, den lasse ich mal weg. Aber es gibt noch die Cassiopeia, das Himmelsweh, und auch noch den Perseus. Die sind ziemlich oben im Zenit zu sehen und ja, die muss ich unbedingt halt erwähnen. Perseus, gut, da gibt es einen Veränderlichen, den Algol, aber das kann man, wenn man mal so einen Blick zum Himmel wirft, natürlich nicht gleich erkennen, dass der seine Helligkeit verändert. Da muss man dann schon etwas häufiger und länger beobachten. Das Himmelsweh ist natürlich sehr auffallend, weil es eben 5 helle Sterne sind, die eine W-Form haben. Und da gibt es auch unwahrscheinlich viele interessante kleinere Objekte. Da gibt es, was haben wir da? Da haben wir also zum Beispiel einen Sternhaufen M52 oder was haben wir da noch? M103. Also da gibt es eine ganze Menge Sternhaufen. Und auch Gasnebel, die man, dann gibt es auch noch den sogenannten kleinen Hantelnebel, der sieht dem normalen Hantelnebel M27 ein bisschen ähnlich und hat aber die Katalognummer M76. Aber das sind alles Fernrohrobjekte, beziehungsweise Sternhaufen sind Fernrohrobjekte. M76 wird man nicht mal so eben im kleinen oder mittleren Fernrohr sehen, da braucht man schon ziemlich Öffnung oder eben halt fotografieren, ne? Mit einer Spiegelreflexkamera geht das ja. Man muss natürlich dann die Himmelsbewegung ausgleichen. Das ist klar, man hat ja beim Fernrohr, wenn man etwas Besseres hat, eine parallaktische Montierung, die dann automatisch mit einem Motor das Fernrohr der Himmelsbewegung nachführt, sodass der Stern immer schön in der Mitte ist. Und damit kann man dann auch, wenn man eine Spiegelreflexkamera da hinten dran hängt oder auch natürlich ein Smartphone, das geht auch, habe ich ja auch schon mal ausprobiert, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, kann man also auch wunderbar sowas dann fotografieren. Besonders auffallend ist aber zwischen dem Himmelsweh und dem Perseus, Perseus ist, ja, jetzt, also wenn das Ganze tief am Himmel steht, würde man sagen, Perseus ist links von der Cassiopeia. Aber wenn das alles oben im Zenit steht Und wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Und wir sehen das dann immer. Dann ist zwischen links und rechts die Orientierung ein bisschen schwierig. Aber zwischen diesen beiden Sternbildern, so im leeren Raum dazwischen, gibt es einen Doppelsternhaufen. Also zwei Sternhaufen, die eng zusammengehören, H und Chi im Perseus, haben auch irgendeine NGC-Nummer, habe ich aber gar nicht im Kopf, spielt auch keine so große Rolle. Und dieser aber Doppelsternhaufen H und Chi im Perseus, so nennt man das im Allgemeinen, mit den Begriffen wird dieser Sternhaufen meistens zitiert, der ist wunderschön. Das ist ein sehr junger Sternhaufen, nur ein paar Millionen Jahre alt. Die Sterne sind noch sind recht groß und bläulich. Ja? Das ist richtig schön, die hellen Sterne, bläulich. Und sehr viele Sterne sind das auch. Ja? Das ist also auch ein sehr dichter Sternhaufen. Hervorragend geeignet für die ersten fotografischen Versuche, weil dadurch, dass er ein bisschen nördlicher ist, also dichter am Pol dran, am Himmelspol, und da ist dann die Bewegung des Himmels, also um wie viel sich die Sterne da, sagen wir mal, pro Minute weiter bewegen, nicht so gewaltig groß. Da kann man halt ein bisschen länger belichten. Also da kann man sogar schon auf einem festen Stativ, Teleobjektiv, sagen wir 135 mm, paar Sekunden nur belichten, dann aber die ISO-Zahl voll aufdrehen, dann ist der schon drauf, ne? Und dann kann man sich ja vortasten, ob man ein bisschen mehr Brennweite wie 200 oder 300 mm wagt. Na, 300 ist zu viel, aber 200 nochmal wagt. Und wie viel Belichtungszeit man hinbekommt ohne Nachführung. Ja? Also auf einem einfachen Fotostativ. Also das ist ein schönes Anfängerobjekt, um sowas auszuprobieren. Ne? Ja, das ist also im Zenit, wo jetzt schnell wieder, mein Kopf tut mir weh, mein Nacken. Das ist nämlich immer das Problem mit dem Zenit, wenn man dann den Kopf so in den Nacken tun muss, das tut einem nach ein paar Minuten dann weh. Ne? Ja, deshalb gibt es ja auch viele, die zumindest dann, wenn es um Sternschnuppen geht und wo man ja auch dann im Zenit gerne beobachtet, sich eine Isomatte nehmen, das dann auf den Boden legen und sich draufpacken und dann entspannt zum Himmel schauen. Ne? Man kann das dann noch mit dem Fernglas zusammen machen, dann kann man das im Zenit auch wunderbar mit dem Fernglas sehen. Ne? Also das geht. Es gibt sogar Leute, die sich sogar Stative fürs Fernglas gebaut haben, die so geartet sind, dass man im Liegen, oder die haben Liegestuhl dann, ne, wenn man nicht direkt auf dem nassen Rasen oder sowas oder feuchten oder kalten liegen möchte. Also das gibt's alles. Ne? Da gibt's also Leute, die sich sowas basteln. Ja, aber in Richtung Norden müssen wir nochmal kurz hinschauen, bevor wir dann den Himmel komplett durch haben. Da ist leider tief am Himmel, sodass man Detailobjekte nicht so schön sehen kann, aber für uns ist es jetzt erstmal zum Kennenlernen hervorragend geeignet, der große Wagen. Ja, das ist also wieder diese vier Sterne, die so einen Kasten bilden, so ähnlich wie beim Pegasus. Und dann gibt es links davon drei Sterne, die in diesem Falle so einen kleinen Bogen, ja, ich sag mal, nach unten, also gegen den Uhrzeigersinn machen. Und beim Kleinwagen, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, ist der Bogen, dieser Deichsel, andersherum. Ja, das sind also dann vier Sterne vom Kasten und des Wagens und dann drei Sterne von der Deichsel. Das sind die wichtigen Sterne. Die beiden äußeren, also rechten vom Wagen ist unten Merak, der zweithellste Stern des großen Wagens und oben Dube, der hellste Stern. Und wenn man diese beiden, diesen entsprechend ihrem Abstand fünfmal verlängert, kommt man auf den Polarstern. Das ist der hellste Stern eben im kleinen Wagen. Und der kleine Wagen geht dann gegen den Uhrzeigersinn geschaut wieder zurück auf die Deichsel des großen Wagens. So ergibt sich also immer so ein Kreislauf im Gucken. Lateinisch heißt der kleine und große Wagen Ursa, Minor und Major. Ursa ist aber der Bär. Richtig. Eigentlich ist es der große Bär und der kleine Bär. Und ein Teil dieser Sternbilder sehen dann aus wie der Wagen, und so ist etwas moderner, in modernerer Fassung, das war früher wahrscheinlich in vor Jahrtausenden uninteressant, da hatte man eher mit Tieren und anderen Gestalten sein Ding. Aber der Wagen ist halt so markant, dass wir heute eigentlich vom großen Bären nur in der Wissenschaft sprechen, ne, weil wir eben Ursa Major oder Ursa Minor sagen, aber und weil die Sternbildgrenzen halt so festgelegt sind, aber für uns, sagen wir mal, im Volksmund sprechen wir nur noch von großen und kleinen Wagen. Ja, im großen Wagen gibt es dann in der Deichsel der mittlere Stern, der also von den am höchsten steht, gibt es den Alcor oder Mizar Alcor. Das ist ein Doppelstern, na, der ist aber nicht wirklich Doppelstern. Die stehen nur zufällig eng, also in derselben Blickrichtung. Der wird auch Reiterlein genannt, also der Alcor ist das Reiterlein auf Mizar und wird auch Augenprüfer genannt, weil man diese Sterne im dunklen Himmel, wenn die Augen sich auch angepasst haben an die Dunkelheit, auf jeden Fall wird trennen müssen. Man muss sogar 11-mal so dicht Sterne noch trennen können. Sonst wäre man theoretisch für eine Brille fällig. Naja, gut, da ist man meistens tolerant. Man muss nicht unbedingt das theoretische Auflösungsvermögen des Auges erreichen. Faktor 2 schlechter oder so reicht ja auch. Aber dieser ist sehr weit auseinander. Den kann man dann deutlich sehen. Wobei dann allerdings die Helligkeit von Alcor oft die Grenze ist. Denn wenn man das so in der Stadt, in der Großstadt, wo es hell beleuchtet ist, oder Kleinstadt, da geht es sowieso nicht. Aber wenn es noch nicht ganz so dunkel ist, der Himmel, dann kann es sein, dass Alcor so an der Grenze liegt und dass man diesen kleineren Stern deshalb kaum sieht. Aber wenn man an die Dunkelheit gewöhnt ist und das ist dunkler Himmel, dann kann man diese beiden Sterne mit bloßem Auge gut sehen. Ja, was bietet dieses Sternbild noch? Es gibt da noch einige Galaxien und einen Gasnebel, den ich zum Schluss doch nochmal mit erwähnen möchte. Wenn ich den Kasten nehme, wo unten rechts Merak, also der zweithellste Stern ist, wir hatten ihn eben angesprochen, dann gibt es ein Stückchen links davon den Gasnebel M97, also Messier 97. Und das ist der sogenannte Eulennebel. Der ist relativ klein, man braucht schon einen Fernrohr mit ein bisschen Brennweite. Also ein Meter ist schon das Minimum, besser sind 2 Meter. Und ist auch nicht ganz so hell, also man braucht dann auch schon ein bisschen Öffnung. Ja, und den kann man dann aber wunderbar belichten. Da muss man dann auch lange belichten, also eine Stunde kann man ruhig mal belichten. Natürlich nicht in einem durch, kein Fernrohr kann so genau nachgeführt werden. Dann macht man eben halt 60 Bilder eine Minute beispielsweise. Und die werden dann addiert. So, der Eulennebel, wunderschönes Objekt, lohnt sich auf jeden Fall zu fotografieren. Und dann gibt es die Galaxien Messier 51, 101, 81 und 82. So, warum habe ich eben nicht das in der Reihenfolge 51, 81, 82, 101 gesagt, sondern in der Reihenfolge 51, 101? Weil die beiden sind auf der einen Seite vom großen Wagen und die beiden anderen 81, 82 sind auf der anderen Seite. Kommen wir gleich zu. Wenn ich also die Deichsel nehme, ich hatte eben schon mit zur Alcor. Ich gehe zum letzten Stern in der Deichsel, das ist Alcaid. Da gibt es darunter ein Stückchen M51, die Whirlpool-Galaxie. Also eine von in Draufsicht zu sehende Spiralgalaxie, die noch einen Begleiter hat. Und da geht noch so ein Materiearm rüber. Das ist eins der beliebtesten fotografischen Objekte, weil es halt einfach toll aussieht. Und je mehr man Licht sammelt, je länger man belichtet, umso mehr Details sieht man in der Galaxie und um diesen Hauptteil der Galaxie herum, dass da im Umfeld also noch eine ganze Menge ist. Und bei 101, das ist dann anders, auch bei diesem Stern Alkaid, aber über dem Sternbild. Da ist, das nennt sich Feuerradgalaxie, die ist auch in besonders schöner Weise diese Spiralstruktur einer Spiralgalaxie zu sehen. Also das sind zwei wirklich schöne Objekte, das lohnt sich. Ist ein bisschen blöd, jetzt das im Winterhalbjahr zu machen oder im Herbst zu machen, wenn dieses Sternbild abends tief am Himmel steht. Da sollte man schon wenigstens warten, bis das Sternbild im Nordosten dann halb hoch am Himmel steht, also so auf 40, 50 Grad Höhe oder sogar ziemlich oben, wo es ja auch mal fast im Zenit stehen kann. Ja, und M81 und 82, M81 ist eine normale Spiralgalaxie, die wir von so schräg anschauen, so ähnlich wie beim Andromeda-Nebel oder der Andromeda-Galaxie. Und dicht daneben, also mit einem 200 mm Objektiv, bekommt man die locker auf ein Bild drauf. Aber da sieht man natürlich wenig Details, ne, bei den Galaxien. Und ist M82 und das ist eine Starburst-Galaxie, also eine Galaxie mit sehr viel Sterngeburtsgebieten. Und da ist hohe Aktivität und deshalb hat die so rote H-Alpha-Strukturen, die nach einer Explosion aussehen. Aber es ist eben keine Explosion der Galaxie. Es sind halt hochaktive Gebiete. Da lohnt sich H-Alpha unbedingt. Oder ja, H-Alpha-Fans würden sagen, ja, das nur mit H-Alpha. Ja, man kann es auch ohne H-Alpha erstmal aufnehmen. Ne? Aber H-Alpha ist da schon sehr relevant. Und ja, was haben wir dann? Dann haben wir eigentlich die Nacht rum, ne? wenn wir diese ganzen Dinge uns angeschaut haben. So, das wäre es erstmal für den Herbsthimmel, also Oktober, November, Dezember. Ja, was machen wir danach? Ne? Die nächste Sendung, Nummer 4, wird dann sein in meinem Podcast Sternengeplauder, der Wintersternhimmel, also der im dann Januar, Februar und naja, vielleicht noch in den März hinein reicht, aber dann beginnt ja langsam schon Frühjahr. Aber so Dezember, Januar, Februar, das ist dann so die Wintersternbilder. Und ich hatte das ja eben schon angedeutet, im Osten geht Orion auf, gehen Stier auf, gehen Zwillinge auf. Ich denke, das werden die Hauptthemen sein, die wir dann besprechen, denn da gibt es irre viel zu sehen. Bis dahin verbleibe ich. Euer, ihr, Erik Wischniewski. Tschüss, danke fürs Zuhören.